Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung, und zwar konkret mit dem nächsten Sendschreiben, dem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und ich möchte zunächst den Text erstmal vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Also so viel der Text des Sendschreibens. Wir hatten letztes Mal das Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus betrachtet und wollen uns heute mit Smyrna beschäftigen. Und wie wir hier sehen, geht es um eine Gemeinde, die vieles zu erleiden hat, die vieles durchmacht. Und deswegen steht Smyrna allgemein für die verfolgte Gemeinde, können wir sagen. Was war das für ein Ort, Smyrna? Erstmal interessant ist, und das werden wir auch bei den anderen Sendschreiben sehen, dass die Bedeutung des Namens oft einen Bezug hat zu dem, was in dieser Gemeinde los ist und was angesprochen wird. Smyrna in dem Fall bedeutet Myrrhe, und Myrrhe stand allgemein in Verbindung mit dem Tod. Und das ist genau das, was diese Gemeinde eben auch oft zu erwarten hat oder oft einfach durchmacht, diese Verfolgung, die auch bis zum Tod geht, so dass die Geschwister dieser Gemeinde oder viele der Geschwister dieser Gemeinde praktisch mit dem Tod bezahlen mussten, den Märtyrertod gestorben sind. Wenn wir die kirchengeschichtlich-prophetische Auslegung betrachten, werden das schon gesehen, dann können wir sagen, Smyrna bezieht sich auf die Zeit der römischen Verfolgungen im 2. und 3. Jahrhundert. Die Stadt Smyrna selbst lag 55 Kilometer nördlich von Ephesus in einer tiefen Bucht. Und es war auch eine der wichtigsten Handelsstädte Kleinasiens. Wir hatten auch gesehen, dass Ephesus eine Handelsstadt war, dass sie einen Hafen hatte. Nur das Problem dort war, dass der Hafen mit der Zeit versandete und die Stadt an Bedeutung verlor und irgendwann verschwand, während das bei Smyrna nicht der Fall war. Sie löste Ephesus irgendwann ab und existiert bis heute eben als Izmir. Sie hat auch eine sehr lange Geschichte. Sie wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Und sie wurde auch in der damaligen Zeit als eine der schönsten Städte Kleinasiens bezeichnet. Die Gemeinde selbst entstand möglicherweise, als Paulus in Ephesus war. Es heißt in Apostelgeschichte 19, Vers 10, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und hier sehen wir, dass praktisch der Dienst von Paulus solche Auswirkungen hatte, eben auf ganz Kleinasien, was letztendlich die Provinz Asia ist. Wichtig zu wissen ist auch, dass viele Juden dort lebten und die hatten einen sehr großen Einfluss. Und diesen großen Einfluss machten sie geltend, um die Christenverfolgung anzustacheln und den Christen viel Leid zuzufügen. Polycarp lebte dort und starb dort den Märtyrertod. Nun schauen wir uns noch etwas mehr Smyrna in der prophetischen Sichtweise an. Wir hatten das gesehen, dass wir diese Gemeinden haben eben im Buch der Offenbarung und werden betrachtet, dass es einfach Aussagen gibt in den Sendschreiben, die wir nicht nur örtlich, lokal begrenzen können. Und deswegen schließen wir daraus und aus anderen Argumenten, dass diese Gemeinden zusätzlich zu der Tatsache, dass es wirklich existierende Gemeinden waren, dass sie auch noch eine prophetische Vorschattierung darstellen auf den Verlauf der Kirchengeschichte. Und so eben Smyrna, das zweite und dritte Jahrhundert der Verfolgung. In dieser Zeit verfolgten 10 Kaiser die Christen. Es kommt natürlich auch darauf an, wann man genau anfängt zu zählen. Und es wird geschätzt von Historikern, dass in dieser Zeit 5 Millionen Christen den Märtyrertod starben. Und hier sehen wir, das ist eine beachtliche Zahl. Es ist natürlich klar, dass manch einer sagt, ja, heute sterben ja auch so viele den Märtyrertod. Das ist richtig. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Schätzungen, die um die 100.000 pro Jahr gehen. Und da kommt man natürlich auch in der Zeit auf eine große Anzahl an Märtyrern. Aber da müssen wir natürlich betrachten, dass die Gemeinde an sich die Verheißung hat, ich sage jetzt mal Verheißung, verfolgt zu werden. Das heißt, die Gemeinde Christi ist dazu berufen zu leiden. Und deswegen gab es Verfolgung in jeder Zeit. In jeder Zeit wurden Christen verfolgt. Nur es gibt natürlich unterschiedliche Intensitäten von Verfolgung. Es gab auch Zeiten von Frieden, wo die Verfolgung sozusagen sich beschränkt hat auf Worte, auf Lästerung und solche Dinge, wo man eben nicht fürchten musste, ins Gefängnis geworfen zu werden oder eben auch getötet zu werden. Und sogar in dieser Zeit, im 2. bis 3. Jahrhundert, gab es zwischendurch zum Beispiel mal 20, 30 Jahre, wo einfach Frieden war. Also es war nicht durchgängig, aber es war schon vorherrschend in dieser Zeit, dass die Christen verfolgt wurden. Die Verfolgung war auch oft sehr grausam und gefährlich. Ja, gefährlich auch deswegen, weil eben nicht gesagt wurde, du bist Christ, ich bring dich um, sondern es wurde gesagt, so, du räucherst jetzt dem Kaiser. Und wenn du dem Kaiser räucherst und dieses Opfer darbringst, dann ist alles in Ordnung. Ja, du darfst deinen Gott anbeten, wenn du gleichzeitig auch die anderen Götter verehrst und anbetest. Dann ist alles in Ordnung. Und da haben sie sich allerlei Grausamkeiten ausgedacht. Gut, manche gab es schon, manche haben sie sich zusätzlich ausgedacht, um die Christen dazu zu bringen, zu widerrufen. Manche in Anführungsstrichen sogar gut gemeint. Es war so, dass es irgendwann einfach im Gesetz verankert wurde, im römischen Gesetz, dass der Kaiser das so erlassen hat, dass Christen verfolgt werden müssen. Und so mussten auch Statthalter, die eigentlich den Christen wohlgesinnt waren, das umsetzen. Weil sonst mussten sie nämlich fürchten, dass sie sonst Probleme kriegen. Und die Statthalter, denen manche der Christen dann wirklich lieb waren, vielleicht ans Herz gewachsen waren, die haben dann gesagt, widerruf doch, tue es doch, und wollten die mit allen Mitteln dazu bewegen, zu widerrufen, weil sie eben nicht wollten, dass sie sterben. Und ja, da passt dann diese Aufforderung, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die ist natürlich hier für diese Gemeinde besonders wichtig. Ja, was waren einige Methoden? Ich zähle nicht alles auf, sondern einfach ein paar Auszüge. Das ganz Bekannte, dass die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, dass sie gekreuzigt wurden. Sie wurden in Tierhäute gekleidet und von Hunden zerfetzt oder in Teer getaucht, als lebendige Fackeln verwendet, in siedendem Öl gekocht. Ja, das waren alles Methoden, die sie angewandt haben. Und wir sehen hier, dass bei diesen Methoden, ja, es menschlich gesehen unmöglich ist, da dem Herrn treu zu sein. Und da gilt einfach diese Aussage, dass der Heilige Geist besonders mit den Leidenden ist und ihnen hilft und sie stärkt. Es gab neben dem dann auch andere Schicksale. Wenn jemand nicht mit dem Tod bezahlt hat, kam er vielleicht in ein Bergwerk, Frauen kamen in Freudenhäuser. Und so haben sie sich alle möglichen Dinge ausgedacht, um eben die Christen zu verfolgen und ihm Leid zuzufügen. Wie waren denn die Christen in dieser Zeit, können wir uns an der Stelle noch fragen, haben sie einfach versucht, sich zu verstecken? Haben sie sicher, aber haben sie versucht, sagen wir mal, wenn sie aufgefordert waren, sich zum Herrn zu bekennen, sich weggeduckt und ihn verleugnet? Auch das gab es. Aber wenn wir die Berichte so betrachten von den Historikern, dann ist es schon erstaunlich, wie viele offenbar dem Herrn wirklich treu waren und wirklich mit dem Blut bezahlt haben, in den Tod gegangen sind. Und allgemein galten die Christen in dieser Zeit als sehr konsequent. Und das können wir in einigen Punkten betrachten, die uns überliefert sind. Allgemein hatten sie den Ruf, dass sie nicht betrogen und dass sie ihr Wort hielten. Das war erstmal ein gutes Zeugnis, einfach vom persönlichen Wandel her. Und da haben sie sich unterschieden von den Heiden. Sie lehnten Abtreibung ab und setzten keine Kinder aus. Beides waren Dinge, was bei den Heiden durchaus vorkam. Sie verzierten die Türen nicht am Geburtstag vom Kaiser. Und andere Dinge machten sie nicht mit, andere religiöse Bräuche. Da haben sie nicht gesagt, ja, da können wir ja mitmachen, um nicht zu arg aufzufallen. Nein, das haben sie nicht getan. Sie besuchten gefangene Christen in Bergwerken. Das war etwas, was mit Lebensgefahr verbunden war, weil man sofort in Verdacht geriet, natürlich auch ein Christ zu sein. Sie unterstützten die Armen und Witwen, etwas, was auch im Unterschied zu den Heiden war. Sie halfen den Kranken, so zum Beispiel auch, als die Pest ausbrach, gingen sie zu den Kranken, pflegten die Kranken, pflegten manche wirklich gesund und starben dann selber. Das ist etwas, was wirklich auffiel, weil wie haben die anderen gehandelt? Sobald jemand erkrankt ist, sind sie weggegangen, haben den Kranken nicht geholfen, haben sie irgendwo draußen hingeworfen, ja, sich nicht weiter um sie gekümmert, um sich ja nicht anzustecken. Und das war ein Riesenkontrast zwischen den Christen und zwischen den Heiden und hat viele zum Nachdenken gebracht. Ja. Sie besuchten keine Theater oder Zirkusspiele, die Frauen schminkten sich nicht, hatten auch keine Goldfäden an den Kleidern und so weiter. Und die Christen begnügten sich mit einfacher Speise und danken Gott dafür. Das ist einfach ein Auszug, kann man natürlich noch weiter vertiefen. Aber man sieht einfach insgesamt ja eine konsequente Nachfolge. Und das war wirklich etwas, das fiel auf. Es ist nicht so, dass man als Christ in der Zeit einfach untergehen konnte. Wenn man Christ war, dann fiel das definitiv auf. Das Heidentum war so tief verankert bei den Menschen, dass es praktisch alles mehr oder weniger umfasst hat. Und wenn man dann zum Glauben kam und Christ wurde, dann schwamm man sofort gegen den Strom. Da war es nicht möglich, einfach Mitläufer zu sein. Und ich denke, es ist interessant, dass diese Gemeinde zu Smyrna, dass die nach Ephesus kommt, wo es heißt, du hast die erste Liebe verlassen. Denn jetzt, wo die Verfolgung kommt und Gott die Verfolgung geschickt hat, ist es klar, dass die wahren Christen sich herauskristallisieren, diejenigen, die sich zum Herrn bekennen und die anderen, die nur Mitläufer sind, es ist klar, dass die dann sehr schnell abfallen und wieder zurückgehen in ihr altes Leben. Wie wurde in dieser Zeit das Evangelium verbreitet, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Es gibt keine Missionsgesellschaften, vielmehr ist jeder Christ Zeuge. Man ist Zeuge oder man ist kein Christ. Das gehört natürlich dazu, durch das ganze Leben war man schon Zeuge, aber dann natürlich, wenn die Menschen fragend wurden und auf diejenigen zugehen, dann konnten sie das Evangelium verkündigen. Viele Heiden fragten sich, wie können die Christen dem Bösen widerstehen und auf die Lüste dieser Welt verzichten? Ja, wo haben sie die Kraft her? Wie machen sie das? Und so wurden wirklich viele nachdenklich und kamen zum rettenden Glauben an den Herrn. Und dann der römische Staat führte öffentliche Prozesse gegen Christen, um die Christen als lächerlich darzustellen. Ihr Ziel war, wenn sie diese Prozesse gegen sie führen, ja, dass dann alle sich denken, ja, was ist das für ein dummer Glauben? Was sind das für dumme Menschen, die an solch einen Gott glauben? Aber was passierte? Die Gefolterten segneten ihre Henker und priesen den lebendigen Gott. Und so wurden diese Prozesse zu wirksamen, effektiven Missionsveranstaltungen, durch die viele zum Glauben kamen. Und aus dem Jahr 200 stammt diese bekannte Aussage von Tertullian: Wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahin gemäht werden. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Und so war es tatsächlich, dass viele, viele zum Glauben kamen durch das Zeugnis, das treue Zeugnis der Christen. Und so sehen wir auch wieder, dass Gott mit dem, was er tut und was er zulässt und Leid, das er kommen lässt über die Gemeinde, dass er zu seinem Ziel kommt. Und ich habe vorher erwähnt, die Konsequenz der Christen. Was auch interessant ist, in diesen Zeiten, wo dann mal wirklich 10, 20, 30 Jahre Frieden waren, da kam es sehr schnell, dass die Maßstäbe herabgesetzt wurden. Ja, dass man nicht mehr so treu dem Herrn nachfolge, dass auch den Ältesten und Diakonen in bestimmten Bereichen einfach nachgaben und ja nicht mehr solch eine treue Hingabe forderten und predigten. Und wenn dann die nächste Welle der Verfolgung kam, dann änderte sich das oft sehr schnell wieder. Allgemein ist es so, dass die Verfolgung eben der Gemeinde vorausgesagt ist. Wir müssen da eben nicht nur in die Kirchengeschichte schauen, wir können auch in die heutige Zeit schauen. Wie ich gesagt hatte, das Ausmaß der Verfolgung variiert. Und Beispiele sind natürlich die Verfolgung durch die katholische Kirche während der Reformation. Dort haben ja auch sehr viele Zeugen mit ihrem Leben bezahlt, waren treu bis in den Tod. Und natürlich heute in arabischen, muslimischen und kommunistischen Ländern, wo die Verfolgung sehr schlimm ist. Ein Beispiel, das wo sehr schlimm zugeht, ist Nordkorea. Und auch dort und in vielen anderen Orten wird wirklich gearbeitet, nicht nur im Persönlichen durch Folter, sondern auch durch die Familie. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn die Kinder weggenommen werden, was ein häufiges Mittel ist, wenn die Kinder misshandelt werden und dann man wirklich gefordert ist, treu zu sein. Und so, das heißt, wer gottesfürchtig leben will, der wird Verfolgung erleiden. Das gilt auch hier für uns. Hier können wir dankbar sein, dass wir eben nicht direkt ins Gefängnis kommen, dass wir nicht getötet werden für unser Zeugnis. Wir wissen nicht, was kommen wird, aber wie wir sehen werden oder auch dadurch jetzt schon gesehen haben, brauchen wir keine Angst haben vor dem, was kommen wird, denn wir sind in seiner Hand und wir sind natürlich jetzt auch aufgefordert, in unserem Leben, in unserem Wandel treu zu sein. Das ist eben ein Punkt, was wir auch noch sehen werden. Man kann natürlich allgemein sagen, ja, der Herr wird uns helfen, treu zu sein. Aber wenn wir jetzt nicht treu sind, dann brauchen wir uns nicht einbilden, dass wenn dann die Verfolgung kommt und wir aufgefordert sind, uns zu ihm zu bekennen, dass wir dann die Kraft haben, wirklich treu zu sein. Deswegen sollen wir jetzt dankbar sein, dass wir Freiheiten haben, dass wir die Möglichkeiten haben, uns ja zu versammeln, das Evangelium weiterzusagen, dem Herrn nachzufolgen und diese Zeit natürlich nutzen, um ihn mehr zu lieben, in der Liebe, in der Erkenntnis zu wachsen und uns da auch immer zu prüfen, ja, ob das Zeugnis von Ephesus die Aussage auf uns zutrifft, dass wir die erste Liebe verlassen haben und entsprechend Buße darüber tun. Wir wollen jetzt Vers für Vers durch das Sendschreiben durchgehen. In Vers 8 lesen wir: Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Erstmal die Beschreibung Jesu in Vers 8b, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Erstmal ist es eine passende, mutmachende Beschreibung für eine verfolgte Gemeinde. Warum? Jesus war tot, er ist wieder lebendig geworden. Jesus hat sehr viel durchgemacht. Er ist selbst misshandelt worden, er ist geschlagen worden. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen und er war bereit zu sterben für unsere Schuld und Sünde. Er hat uns geliebt bis in den Tod. Aber er ist zurückgekommen zum Leben. Er ist wieder lebendig geworden. Er war tot und er ist lebendig geworden. Und deswegen, Gläubige, die verfolgt werden, dürfen wissen, dass der Tod nur ein Übergang ist zur Herrlichkeit. Jesus selbst war tot. Jesus selbst ist gestorben, aber er ist wieder lebendig geworden. Und deswegen macht diese Beschreibung des Herrn Mut, dass man den Tod nicht zu fürchten braucht. Sogar wenn wir sterben müssen in der Verfolgung, wir haben eine lebendige Hoffnung auf die Auferstehung. Er ist auferstanden und alle wahren Gläubigen werden auferstehen und werden die Herrlichkeit bei ihm genießen dürfen, werden sich erfreuen dürfen an seiner Gegenwart. Und Paulus sagt ja diesbezüglich auch, dass er gewiss ist, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es gibt keinen Tadel für diese Gemeinde. Er geht direkt zum Lob über. Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Erstmal die Aussage, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Ja, der Herr Jesus weiß darum, er weiß um alle Dinge. Es ist nicht so, dass ihm alles egal ist und die Gläubigen jetzt einfach mal viel durchmachen und geprüft werden. Nein, er weiß darum, er weiß um die Werke, er weiß aber auch um die Drangsal und um die Armut. Und wir sehen schon bei Paulus, dass es einfach dazugehört hat, Drangsal durchzumachen. In 2. Korinther 1, Vers 8 sagt er, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Und wenn wir das genauer betrachten, 2. Korinther 1, dann schreibt Paulus noch mehr dazu. Ich lese Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also hier sagt er auch ein Ziel davon, das Ziel, das Gott damit erreichen wollte, dass sie auf Gott vertrauten, der die Toten auferweckt. Und offenbar ist es so, dass wir solche Erfahrungen brauchen, um unser Vertrauen zu stärken, um unser Vertrauen ja wirklich zu kräftigen. Bei Paulus könnte man ja denken, ja gut, Paulus, also der hat ja auf Gott vertraut. Das war ja überhaupt kein Problem bei seinen ganzen Briefen, die er geschrieben hat. Da war ja Vertrauen auf Gott vollkommen da. Aber trotzdem sagt er genau das. Er musste am Leben verzweifeln. Er musste verzweifeln am eigenen Leben. Er hatte das Todesurteil. Also sie waren bereit, kann man sagen, nach Hause zu gehen. Sie haben gesagt, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Jetzt werden wir sterben. Und das mit dem Ziel, damit sie nicht auf sich selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und es ist klar, wenn man dem Tod ins Auge blickt und weiß, jetzt muss man sterben, dann denkt man nicht mehr an irgendwelche Besitztümer oder irgendwelche anderen Dinge. Dann denkt man nur an das Kommende. Man denkt daran, dass man in die Herrlichkeit geht und alles andere wird unwichtig. Alles andere ist nicht mehr relevant. Und wenn man dann diese Erfahrung durchmacht und dann befreit wird, ja, wie kann man dann Gott loben und preisen, wie es bei Paulus der Fall war? Er hat sie errettet aus solch großer Todesgefahr, hat einen Ausweg geschaffen, wo es menschlich gesehen keinen Ausweg mehr gab. Also wir sehen hier, dass Drangsal, das Bedrängnis Teil der Nachfolge ist und auch ein Ziel hat. Und in Jakobus 5, Vers 11 lesen wir, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ja, auch Hiob hat viel durchgemacht, er wurde jetzt nicht um seines Glaubens willen verfolgt, obwohl es natürlich auch diesbezüglich Angriffe gab. Gott hat dem Widersacher erlaubt, dass er ihn prüft. Und bei Hiob wissen wir, nachdem er in Staub und Asche Buße getan hat, hat sich alles zum Guten gewendet. Ja, wir haben das Ende gesehen, das lesen wir, sein Ende. Der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das bedeutet jetzt nicht, diese beiden Beispiele, dass grundsätzlich Gott eingreift hier auf dieser Erde. Aber das Ende wird trotzdem ein segensreiches Ende sein, nämlich wenn wir beim Herrn sind. Spätestens da ist natürlich alles Leid vorbei und der Herr trocknet unsere Tränen. Was wir hier auch sehen aus dieser Aussage ist, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Wie ich gesagt hatte, es ist ihm nicht egal, was Gläubige durchmachen, sondern er tritt für sie ein, er verwendet sich für sie, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Und so dürfen wir auf den Herrn vertrauen, auch für die Zukunft, egal was kommen mag, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Er weiß um unsere Schwachheiten und wir sind von ihm vollkommen abhängig, auch für solch eine Zeit und für solche Situationen. Er selbst hat gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also der Herr weiß um alle Dinge, er weiß um das, was in unser Leben noch kommen wird. Er weiß um unsere Zukunft, um alle Tage, wie es im Psalm 139 auch steht. Er hält alles in seiner Hand und ja, er thront nicht als distanter Herrscher auf dem Thron des Universums, sondern er ist voll Mitleid und Erbarmen. Und das darf uns trösten, diese Wahrheit, dass er dieses Erbarmen, dass er dieses Mitleid wirklich hat mit unseren Schwachheiten und uns helfen möchte. Er weiß nicht nur um die Bedrängnis, sondern er weiß auch um die Armut und fügt hinzu, du bist aber reich. Ja, was ist wahrer Reichtum? Wahrer Reichtum ist doch, wenn wir den Herrn haben, wenn wir alles in ihm haben, wenn wir das ewige Leben haben, wenn wir in ihm geborgen sind. Das ist Reichtum und nicht etwa materielle Güter zu besitzen. Wenn wir jetzt natürlich Smyrna anschauen, dann war es so, dass viele Gläubige Sklaven waren. Sie waren wirklich im wörtlichen Sinne arm. Gläubige, die Güter hatten, wurden oft ihre Güter beraubt, hatten dann nichts mehr. Also sie wurden arm. Auch damit haben oft dann die Juden mit zu tun gehabt, die eben die Christen angeklagt haben. Und das war allgemein etwas, was in dieser Zeit häufig der Fall war. Juden wollten es vermeiden, dass das Christentum als eine jüdische Sekte betrachtet wird. Es gab ja im Römischen Reich anerkannte Religionen, legale Religionen, kann man sagen. Dazu gehörte das Judentum. Und solange das Christentum als einfach eine Sekte, ein Zweig des Judentums betrachtet wurde, konnten die Christen sich darauf berufen, dass sie einer legalen Religion anhingen. Und dagegen haben die Juden gearbeitet. Sie haben alles getan, dass dieser Status verschwindet und haben es geschafft. Das Christentum wurde in dieser Zeit nicht mehr als legale Religion betrachtet, sondern eben als illegale Religion, als solche, die verfolgt werden müssen. Und da haben die Juden einen großen Anteil daran gehabt. Wir sehen das schon in der Apostelgeschichte selbst, wie sie in die Richtung arbeiten. Und dieser Trend ging dann einfach weiter. Und so waren viele Gläubige wirklich arm, auch solche, die vorher reich waren. Und das heißt, und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und das bezieht sich natürlich auf diejenigen Armen, die gläubig sind, die sind wahrhaft reich. Denn sie haben den größten Schatz, den man sich vorstellen kann, nämlich das ewige Leben durch das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist wirklich Reichtum. Und wir haben den Herrn Jesus selbst diesbezüglich als Vorbild. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, der Herr Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er ist in diese Welt gekommen und hat Knechtsgestalt, Sklavengestalt angenommen, ist Mensch geworden, ist unter armen Bedingungen zur Welt gekommen und er war menschlich gesehen arm. Er wurde arm um unsertwillen. Er wurde arm, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Deswegen wurde er Mensch. Und durch seine Armut, dadurch, dass er Mensch wurde und eben ans Kreuz ging, wo er litt und starb, sind wir reich geworden. Wahrhaft reich. Und das ist natürlich ein Zuspruch für all diejenigen, die ja arm sind, die menschlich gesehen, die in der Welt nichts haben, sie haben doch noch den Herrn. Und auch das ist natürlich jetzt wieder leicht zu sagen, ja, aus unserer Perspektive, weil ich denke mal, hier in Deutschland ist kaum jemand arm, sondern ja, sogar diejenigen, die von Hartz IV leben, sind reich im Vergleich zu manchen, die wirklich nichts haben, die die Grundversorgung nicht haben, die sich sorgen müssen, was essen sie als nächstes. Aber trotzdem, sollte es auch in die Richtung gehen, dürfen wir trotzdem wissen, dürfen wir uns wappnen und wissen, dass der Herr uns durchbringt, dass er uns auf seine Art und Weise versorgt. Dann geht es weiter und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Ja, wer ist hier gemeint? Hier sind wieder die Juden gemeint, die ja wirklich eben in Smyrna da waren und auch im Römischen Reich an vielen Orten gegenwärtig waren. Manche deuten das um und sagen, es bezieht sich hier auf die Römer, die auch meinen, Gott einen Dienst zu erweisen. Ja, sicher meinten viele, Gott einen Dienst zu erweisen durch die Verfolgung der Christen. Aber es gibt in Anbetracht der historischen Hintergründe keinen Grund, das umzudeuten, sondern wir können das an der Stelle auf wirklich Juden beziehen. Paulus sagt in Römer 2, Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Und dann geht es weiter, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und damit meint er, ein wahrer Jude ist ein Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs und gleichzeitig gläubig an den Messias. Das ist ein wahrer Jude, das ist ein Jude, der es innerlich ist. Und der Jude, der eben nicht an das Evangelium, an den Messias glaubt, der gehört in Wirklichkeit der Synagoge des Satans an. Und das war auch das Urteil des Herrn Jesus selbst. In Johannes 8, Vers 44 sagt er zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Das ist die Aussage zu den Juden. Und sie haben sich ja empört darüber und haben gesagt, ja, wir sind frei, wir sind Abrahams Kinder, Abrahams Nachkommen und so weiter. Und Jesus sagt aber als Erwiderung, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Auch hier, wenn es jetzt um die Lästerung geht, die Lästerung durch die Juden, gilt die Aussage des Herrn, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und ich denke mal, das ist das, was ihr kennt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr schon geschmäht worden seid, dass Böse über euch geredet worden ist, weil ihr gläubig geworden seid. Zumindest ist das auch hier in unserem Land das Los eines Christen, der sich zum Herrn bekennt. Und auch da dürfen wir uns auf diesen Vers dann stützen, dass wir glückselig sind. Der Herr Jesus führt dann weiter aus, denn so haben sie auch mit den Propheten getan, das gehört zu einer treuen Nachfolge dazu. Und auch hier haben wir die Zusage des Herrn. Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er verwendet sich für die Gläubigen, er bittet beständig für sie. Und das darf uns Mut machen in allen Situationen. Er rettet vollkommen. Es ist nicht nur so, dass er einfach kommt, uns in die Nachfolge ruft und sagt, jetzt schaut mal, wie er das Ziel erreicht, sondern er ist derjenige, der wirkt in den Gläubigen, der wirkt und der sie verändert und der auch weiterhin rettet. Wir haben dann den Vers 10 vom Sendschreiben. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Es wird also weitere Verfolgung angekündigt. Es wird gesagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Sie sind schon in der Verfolgung. Es wird aber noch mehr kommen. Und es wird ihnen gesagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Ich hatte das letzte Mal schon erwähnt mit den 10 Tagen. Sie werden Drangsal haben, 10 Tage lang. Manche Ausleger beziehen das auf diese 10 Kaiser, die Gläubigen verfolgt haben in dieser Zeit. Aber auch hier, und das möchte ich nochmal hier hervorheben als Grundprinzip für die Auslegung, wenn diese Aussage auf die damals existierende Gemeinde einfach passen kann, dann brauchen wir nicht hergehen und versuchen, das in irgendeiner Weise umzudeuten. Und deswegen können wir diese 10 Tage wirklich als 10 Tage intensiver Verfolgung betrachten, die praktisch dort den Gläubigen widerfahren ist. Ihm wurde angekündigt, es werden 10 besonders schlimme Tage kommen. Und dann wird sich die Verfolgung, zumindest was das angeht, was diese Prüfung angeht, wieder lindern. Und hier die Aussage, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Jetzt historisch haben wir jetzt von diesen 10 Tagen keinen Hintergrund. Und es ist auch allgemein so, dass wir, wenn wir diese Gemeinden betrachten und allgemein Gemeinden in der damaligen Zeit, dass wir bei vielen Gemeinden jetzt historisch nicht so viel finden. Wir finden natürlich einige Aussagen über Smyrna zum Beispiel, das mit Polycarp und einige andere Dinge. Aber bis jetzt ist nichts bekannt, was genau in diesen 10 Tagen jetzt los war. Außer das, was wir natürlich hier in der Bibel lesen. Wir schauen das jetzt noch genauer an. Erstmal fürchte nichts. Eine mutmachende Aussage, fürchte nichts, erinnert uns an das Alte Testament, an Jesaja 41, Vers 10, was dem Volk Israel, was Jakob gesagt wird. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es ist der Herr selbst, der es sagt. Er sagt zu Smyrna, fürchte nichts von dem, was über dich kommt. Und hier sagt er dem Volk Israel, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich denke, diese Aussagen, die können wir auf uns anwenden, die können die Verfolgten auf sich anwenden und dürfen sich auf den Herrn stützen, dürfen wissen, er hilft, er trägt sie, er erhält sie, er bringt sie durch. Dann auch Petrus sagt etwas Ähnliches wie das, was der Jesus gesagt hat, was wir vorher schon gehört haben. 1. Petrus 4, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Ich denke, das ist auch eine wirklich ermutigende Zusage, dass der Heilige Geist eben besonders bei den Leidenden ist, bei denen, die verfolgt werden um des Herrn willen, dass er ihnen besonders hilft, dass der Geist der Herrlichkeit auf ihnen ruht. Und das zeigt auch, dass eben durch das Leiden der Gläubigen, durch die Verfolgung und durch ihr Zeugnis, dass so Gott besonders verherrlicht wird und dass seine Herrlichkeit so besonders sichtbar wird. Und das sehen wir schon beim Herrn Jesus selbst, wenn wir das Werk am Kreuz sehen. Dann wurde durch dieses Werk seine Herrlichkeit sichtbar. Wie er litt, wie er für die Feinde betete, wie er sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie er all das über sich hat ergehen lassen und er so voller Liebe war, obwohl man ihn so misshandelte, so schmähte, ja, so verachtete, erwiderte er voller Liebe, hatte er Aussagen voller Liebe und gab so sein Leben für die Feinde, für die Gottlosen, für uns hat er sein Leben gegeben und so wird an diesem Kreuzeswerk seine Herrlichkeit sichtbar. Und wenn Gläubige seinen Fußstapfen folgen, den Fußstapfen des Leidens und auch bereit sind, um seinetwillen in den Tod zu gehen, ja, so wird diese Herrlichkeit eben auch sichtbar. Und wenn man so an Verfolgung denkt, ist es ja tatsächlich so, dass man ja vielleicht insgeheim hofft, hoffentlich muss ich nicht schwere Verfolgung durchmachen. Hoffentlich werde ich nicht gefoltert oder was auch immer um des Herrn willen. Ja, vor Leid schrecken wir doch zurück. Das ist eine natürliche Reaktion auch des Menschen. Auf der anderen Seite wünschen wir uns doch, dass der Name des Herrn verherrlicht wird durch unser Leben. Das ist eigentlich der Wunsch eines jeden wahren Christen. Und es kann sein, dass diese Verherrlichung eben durch Leid geschieht. Dass wenn wir beten, Herr, verherrliche deinen Namen durch mein Leben, mach mich zu einem Zeugnis für dich, dass deine Herrlichkeit wirklich sichtbar wird. Es kann sein, dass wir beten um Verfolgung, indirekt. Wir sagen natürlich nicht, Herr, bitte schick viel Verfolgung zu uns, ja, dass wir unsere Familienangehörigen verlieren, dass wir einander verlieren. So sollen wir nicht beten. Aber wir sollen natürlich beten, dass seine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar wird. Und so kann es sein, dass der Herr dieses Gebet auf diese Art und Weise beantwortet. Das muss man eben dazu sagen. Es gab auch in dieser Zeit, im 2. und 3. Jahrhundert, Gläubige, die gesagt haben, ich möchte auf jeden Fall den Märtyrertod sterben. Ja, und sie waren dann unvorsichtig in dem Sinne, dass sie bewusst den Märtyrertod gesucht haben. Und das ist natürlich auch nicht richtig, sondern dann, wenn es das Bekenntnis zum Herrn erfordert, dann sollten wir ihm auch treu sein und wirklich treu sein bis in den Tod. Aber wir sind nicht aufgefordert, ja, uns zu den Verfolgern zu begeben und zu sagen, hier bin ich, ja, verbrenne mich, denn ich möchte auch den Märtyrertod sterben. Das ist natürlich jetzt nicht das, was uns die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt uns ja durchaus auch, dass wir für die Obrigkeit beten sollen, dass wir bitten sollen, dass Frieden herrscht, dass wir das Evangelium frei verbreiten können. Aber Gott weiß natürlich, wie er zu seinem Ziel kommt, dass sein Name verherrlicht wird, dass die schlafende Gemeinde aufgeweckt wird, dass sie zurückfindet zur ersten Liebe. Dann haben wir die Aussage, damit ihr geprüft werdet. Und auch das ist etwas, was wir in der Schrift natürlich finden, dass der Glaube geprüft wird. Auch Petrus spricht davon, 1. Petrus 1, Verse 6 bis 7. Dann werdet ihr frohlocken, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das so durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier sehen wir erstmal die Aussage von Petrus, wenn es sein muss, ja, dann muss diese Prüfung kommen, dass ihr traurig seid in mancherlei Anfechtung, und das bewirkt die Bewährung des Glaubens, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also ein Mittel, das der Herr gebraucht, ist Leid, um den Glauben zu prüfen. Er schickt mancherlei Anfechtung in das Leben von Gläubigen, und das bewirkt Bewährung. Der Glaube bewährt sich dadurch. Es zeigt sich, ob der Glaube echt ist. Und deswegen, wenn wir auch nicht Verfolgung durchgemacht haben, in dem Sinne, wie ich es jetzt beschrieben habe, wie es oft der Fall war und auch heute der Fall ist, ist es doch so, dass jeder Gläubige, der schon eine Zeit lang gläubig ist, Anfechtung durchgemacht hat und diese Glaubensprüfung in seinem Leben erfahren hat. Und so dürfen wir auch da wissen, wenn wir in Anfechtungen sind, wenn wir traurig sind in Anfechtungen, dass der Herr auch damit ein Ziel hat und dass es nicht einfach willkürlich in unser Leben geschickt worden ist, sondern es heißt hier, wenn es sein muss. Das heißt, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Also der Teufel steht dahinter, hinter dieser Verfolgung, auch wenn natürlich nichts Gottes Kontrolle entgeht. Es ist der Widersacher, der Feind Gottes, und er hasst natürlich besonders diejenigen, die von Gott geliebt sind. Und deswegen sorgt er dafür, dass solch ein Aufruhr geschieht, dass Hass aufkommt gegenüber Christen und dass sie zum Beispiel ins Gefängnis geworfen oder getötet werden. Zu Petrus sagte Jesus Folgendes: Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ja, hier sehen wir diese Aussage Petrus gegenüber, bevor er ihn verleugnete. Er hat ihm vorausgesagt, er wird ihn verleugnen. Aber er sagt ihm auch, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also er hat für Petrus gebetet und wir haben auch gesehen, er betet für uns, er verwendet sich für uns. Und offenbar hat Petrus diese Erfahrung auch gebraucht, um gedemütigt zu werden. Dass er einfach merkt, er kann aus eigener Kraft dem Herrn nicht treu sein. Und so haben wir auch viele Zeugnisse von Gläubigen, die, wo sie das erste Mal konfrontiert waren mit dieser Verfolgung und aufgefordert waren, dem Herrn treu zu sein, ihn verleugnet haben. Aber wir haben auch viele Zeugnisse, dass ihr Gewissen ihnen danach keine Ruhe mehr gelassen hat. Dass sie keine Ruhe mehr hatten und dass sie, wo das zweite Mal diese Situation kam, dass sie dann treu waren. Natürlich gibt es auch die anderen Beispiele, ja, wo dann dadurch wirklich sich herausstellt, dass jemand nicht gläubig war und er komplett den Glauben über Bord wirft. Aber solche Zeugnisse haben wir viele, ähnlich wie bei Petrus. Wir wissen, dass Petrus auch später den Märtyrertod gestorben ist. Sei getreu bis in den Tod. Das war auch das, was Paulus beherzigt hat, als ihm Verfolgung vorausgesagt worden ist, Verfolgung in Jerusalem, ist er trotzdem nach Jerusalem gezogen. Und er sagt Folgendes, auf das alles nehme ich keine Rücksicht, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also er hat auf diese Dinge keine Rücksicht genommen, auf Verfolgung oder was ihn erwartet hat, sondern ihm ging es darum, den Lauf mit Freuden zu vollenden. Und er wusste, das tut er, indem er treu ist bis in den Tod und den Herrn bezeugt, das Evangelium der Gnade Gottes bezeugt. Wir wissen natürlich auch, er ist in Jerusalem nicht gestorben, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Was sagt uns das? Auch wenn wir uns nicht in einer solchen Verfolgung befinden, sind auch wir aufgefordert, treu zu sein. Der Herr Jesus selbst sagte, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ich denke, das ist etwas, was jeder sich zu Herzen nehmen sollte, dass wir alle danach streben sollten, dem Herrn jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, treu zu sein. Dass wir, wie ich es gesagt hatte, nicht meinen, wir könnten jetzt untreu sein und dann, wenn die Verfolgung kommt, werden wir treu sein, sondern jetzt sollen wir uns darin üben, in den Aufgaben, die wir haben, treu zu sein, in den Herausforderungen, die wir haben, treu zu sein, in den Situationen, wo wir herausgefordert sind, uns zu ihm zu bekennen, das auch wirklich zu tun und dass auch wir bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen und nicht dieser Welt gleichförmig werden. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es geht also in der Nachfolge nicht darum, irgendwelche Gebote kalt zu befolgen oder äußerlich zu befolgen, sondern es geht um die Liebe zum Herrn und aus der Liebe zum Herrn heraus zu handeln, zu wissen, wir sind von ihm geliebt, wir sind angenommen, der Vater liebt uns so, wie er seinen eigenen Sohn liebt. Und auf dieser Grundlage dürfen wir aus Liebe heraus und aus Dankbarkeit in seinen Geboten wandeln. Also nicht ein gesetzlicher Wandel, ein gesetzliches sich an irgendwelche Gebote halten, sondern die Liebe ist ja das Wesentliche, das erste und größte Gebot, die Liebe zum Herrn und die Liebe zueinander. Dann haben wir den allgemeinen Appell. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch hier folgern wir wieder, dass diese Aussage, das Sendschreiben an Smyrna eben nicht nur Wahrheiten für die damals existierende Gemeinde Smyrna enthält, sondern dass es allgemein ein Appell an die Gemeinden ist. Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist durch dieses Sendschreiben den Gemeinden sagen möchte und auch uns heute, in der heutigen Zeit, in der wir leben, sagen möchte. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. In Offenbarung 21, Vers 8 lesen wir von dem zweiten Tod, werden wir dann noch genauer behandeln, wenn wir mal so weit sind. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der zweite Tod, das ist die ewige Verdammnis. Das ist das, was wir niemanden wünschen, aber wovon wir wissen, dass viele es erleiden werden. Viele werden den zweiten Tod gehen, werden ewig verdammt werden. Und was wir wissen dürfen, wenn wir gläubig sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir das Erlösungswerk angenommen haben, darauf vertrauen, dass wir nicht in den zweiten Tod gehen müssen. Wir müssen vielleicht den Märtyrertod sterben durch Verfolgung. Aber das ist nur der erste Tod. Wir müssen dann nicht in den zweiten Tod, der ja viel schlimmer wäre. Und das ist gut, das zu wissen, das ist eine gute Verheißung für diese verfolgte Gemeinde, dass sie nicht in den zweiten Tod müssen. Und wir haben dazu auch die Aussage von Paulus, wo es speziell um Verfolgung geht. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir hatten letztes Mal schon gesehen, dass das Überwinden nicht etwa besonders geistlichen Christen vorbehalten ist, sondern das Überwinden ist etwas, was den Christen allgemein verheißen wird, den wahren Christen. Und deswegen dürfen wir wissen, dass uns tatsächlich nicht mal die Verfolgung, die schlimmste Verfolgung, scheiden kann von der Liebe des Christus. Die Verfolgung gehört dazu, wie Schlachtschafe sind wir geachtet, heißt es hier, aber die Gläubigen dürfen überwinden und müssen dann nicht in den zweiten Tod gehen, sondern dürfen beim Herrn sein, wo alle Tränen getrocknet werden. Zum Abschluss, was können wir also aus dem Sendschreiben lernen? Das sind jetzt einfach ein paar abschließende Gedanken, die ihr sicher ergänzen könnt. Erstmal treu zu sein, dass auch wir treu sind und dass wir nicht die Freiheiten, die wir haben, dazu missbrauchen, um dem Herrn untreu zu sein. Dass wir dankbar sind für die Zeit, in der wir leben, auch wenn wir wissen, es kommen viele Dinge und sind schon dabei, die nicht angenehm sind für Gläubige. Trotzdem für die Freiheiten, die wir noch haben, dürfen wir dankbar sein. Dann natürlich auch an die Verfolgten zu denken, dass wir für sie beten, dass wir womöglich sie auch unterstützen, dass wir für die Obrigkeit beten, dass wir natürlich die Zeit nutzen. Es kommt die Zeit, wo niemand arbeiten kann, deswegen ist es gut, die Zeit zu nutzen, wo man arbeiten kann, dass wir uns nicht fürchten vor dem, was kommen mag, dass wir nicht ängstlich in die Zukunft schauen und denken, oh nein, es wird schlimme Verfolgung kommen, sondern dass wir da uns das zu Herzen nehmen, was der Herr sagt, fürchte dich nicht, dass wir uns natürlich freuen auf die Ewigkeit, dass wir in der Erwartung seiner Wiederkunft leben und mit Freude dieser Zukunft entgegengehen, was letztendlich kommen wird, nämlich dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Abschließend möchte ich einfach vorlesen, Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Vielen Dank.